Ja, Herr Krichting, das ist ein Ehre für mich, dass ich hier zu Leuten reden kann. Und ich kann vorstellen, ihr habt das zwar in der Zeitung schon zum grossen Teil gemacht und ich habe da nicht geholfen, dazu zu sagen, ausser eben, dass ich zu Brieg aufgewachsen bin, in die Schule gegangen, zu Brieg das Kollegium, Matura und nachher bin ich nach Rom weiter studieren, weil man damals nach dem Krieg wieder nach Rom hat können. Das sind ein paar Seminaristen, die gerne wäre ich weggegangen. Aber der Bischof Bieler damals hat nur mir die Erlaubnis gegeben, für nach Rom zu gehen. Und so habe ich 5 Jahre zu Rom Theologie und Philosophie studiert, habe das abgeschlossen und habe einen Doktor in Theologie gemacht. Und zwar mit einem Thema, das damals gerade aktuell war, über die Menschenrechte. Die Vereinigung von allen Ländern damals, ich weiß nicht mehr, wie das damals geheissen hat, sind zusammengekommen und haben einen Katalog von Menschenrechten herausgegeben, 1948. Und über diesen Katalog, Menschenrechtenkatalog, habe ich eine Arbeit geschrieben. Die Arbeit ist nicht veröffentlicht worden, weil als Student hat man da natürlich nicht nötigen Durchblick gehabt, dass man da wirklich ein Werk hätte schreiben können. Und nachdem, dass ich den Doktor gemacht habe, bin ich sofort in der Diözese angestellt worden und hatte dann nicht mehr Zeit gehabt, weiter zu studieren. Ich war jetzt in Bellwald, habe mich da ein bisschen erholt vom Stress der Studien. Bin nachher auf Sitte als Deutscher Kaplan und da war natürlich ein volles Programm mit 25 Stunden Christenlehre und in allen Stufen. Jeden Sonntag Predigt, 4 Vereine und so weiter. Das war also eine grosse Aufgabe. Und nach 5 Jahren hat mich der Bischof nach Turpma versetzt. Und in Turpma hat mich ein Freund, den ich früher schon kennt habe, geholt als Adjunkt vom Sekretär von der Internationalen Caritas.
Die Internationale Caritas, ist das so etwas wie die Schweizer Caritas hier in der Schweiz?
Nein, das ist ein Dachverband von allen Caritas von der ganzen Welt. Die Caritas sind diözesan organisiert. Es gibt in jeder Diözese die Caritas, das heisst das Sozialwerk von der Kirche. Und in der Schweiz ist ein Zusammenschluss von allen diözesanen Caritas in Luzern. Und so wie in der Schweiz gibt es auch in allen anderen Ländern oder in den meisten wenigstens in Europa und in Nordamerika damals die Caritas gegeben. Und die haben sie in einem Dachverband zusammengeschlossen. Als Aufgabe haben wir die Caritas in anderen Ländern, also in den dritten Weltländern, zu propagieren, zu aufzubauen und so weiter. Das war so eine Aufgabe gewesen.
Nach Rom seid ihr nachher sehr wahrscheinlich bald einmal ins Dürm gekommen. Ihr seid ja Domherr.
Nein. So schnell geht das nicht. Ich bin der Professor geworden im Priesterseminar. Und nach ein paar Jahren hat mich die Bischofskonferenz gefragt, ob ich nicht die Sekretär machen wollte. Die Bischofskonferenz ist vom Konzil errichtet worden. Das heisst, das Konzil hat verlangt, dass in jedem Land eine Bischofskonferenz organisiert wird. Und ich hatte die schöne Aufgabe in der Schweiz, die Bischofskonferenz zu organisieren. Ich war der erste vollamtliche Sekretär gewesen. Und habe so probiert, den Bischof ein bisschen in den ersten Schritt mit der Zusammenarbeit zu helfen.
Seit wann seid ihr, muss ich dem offiziell im Bistum? Auf einmal vielleicht der Begriff offiziell.
Ja, also nach 10 Jahren Bischofskonferenz bin ich zurückgekommen, hat mir der Bischof Adam gesagt, ich sollte offiziell machen, obwohl dass ich eigentlich keine direkte Ausbildung im rechtlichen Gebiet hatte. Jeder Bischof hat ein Kirchengericht. Das heisst, das ist parallel zur Administration, gibt es ein Gericht, wie im Zivilen, eine unabhängige Stelle. Und die müsste der Bischof einem übergeben. Der ist verantwortlich für alle rechtlichen Fälle, die in der Diözese vorkommen. Also, wenn Priester untereinander Schwierigkeiten haben, wenn Priester mit Laien Schwierigkeiten haben, wenn die Gemeinden, die Pfarreien mit den Geistlichen Schwierigkeiten haben und vor allem auch eheliche Angelegenheiten.
Haben Sie zum Beispiel auch in Sachen Ehegerichtsbarkeit, kirchliche Ehegerichtsbarkeit, haben Sie da häufig Fälle so im Jahr?
Ja, das ist unterschiedlich, aber ich mache jetzt das seit 20 Jahren. Gut 20 Jahre, ich habe da so zwischen 150 und 200 Fälle, aber in der Zeit.
Aber es ist nicht so, dass jetzt ihr da eine Ehe auflesen. Was ist eigentlich die leitende Idee von einem Ehegericht jetzt zum Beispiel?
Nein, Ehe auflösen kann ja niemand. Eine Ehe, die kirchlich geschlossen ist und vollzogen ist, kann nicht aufgelöst werden. Das kann der Papst nicht, das kann das Konzil nicht, das kann überhaupt niemand. Eine Ehe, die mal geschlossen ist, die dauert so lange, dass die beiden Partner leben. Wir die nur feststellen, ob die Ehe eventuell nicht zustande gekommen wäre. Es gibt ja sogenannte trennende Hindernisse im Kirchenrecht. Und wenn so ein trennendes Hindernis bestanden hätte, so ist die Ehe gar nicht zustande gekommen. Und das wir untersuchen, ob das der Fall ist.
Jetzt, so, ihr seid natürlich da nicht alleinig in dem Gericht. Sind da auch Oberwalliser dabei?
Ich bin alleinig vollamtlich. Ja, ich habe natürlich Mitarbeiter. Der Bischof ernennt Richter. Und dann gibt es einen Staatsanwalt. Weil da müssen wir vielleicht dazu sagen, dass man im Kirchengericht, im Ehegericht, nicht Schuldige sucht. Man sucht nicht zu wissen, wer nun schuld ist, dass die Ehe nicht zustande kommt. Das einzige Angeklagte ist das Eheband. Wird die also nur über das Eheband richten?
Ob,
und da gibt's ein, ja,
ob die Ehe in dem Sinn richtig ist zustande gekommen?
Der Konsens ist zustande gekommen. Und da gibt es einen Staatsanwalt, also einen, der das Eheband verteidigt. Das ist der Ehebandverteidiger oder Bandverteidiger. Das ist ein Oberwalliser für das Oberwallis, ein Unterwalliser für das Unterwallis. Richter haben wir für die deutschen Fälle, also für die Oberwalliser Fälle, deutsch sprechende Richter und für die Unterwalliser eben französisch sprechende Richter. Dann haben wir sogar einen Freund, der Ehebandverteidigerin ist, die ist auch eine Oberwalliserin.
Herr Domdekan, wir sind jetzt gerade so in der Mitte des Gesprächs und ich darf ein bisschen Musik machen für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für euch selber. Und zwar habe ich das mit Eva abgesprochen. Wir hören Mozart. Herr Dr. Paul Werle, als Domdekan habt ihr natürlich eine gute Übersicht über das, was eigentlich das Domkapitel ist, wie es entstanden ist und so weiter. Könntet ihr da schon mal gerade so kurz sagen?
Also Herr Krichting, über die ganze Geschichte vom Domkapitel kann ich nicht referieren. Das würde viel zu lange dauern, denn das Domkapitel besteht schon seit 1000 Jahren. Die erste Nachricht, also offizielle geschichtliche Sicherheit, hat man seit dem Jahr 1040. Das ist das erste Dokument, das vom Domkapitel redet. Damals weiss man nicht, wie es ist zusammengesetzt wurde, wie es entstanden ist, von dem weiss man nichts. Man weiss aber, dass das Domkapitel aus 24 oder 25 Domherren bestanden hat. Die waren Vertreter von den sieben Zehnten vom Oberwallis und sind dem Bischof beigegeben worden als Helfer. Nicht nur in pastoreller Angelegenheiten, sondern ebenfalls in politischer Hinsicht. Das sind also Mitregierende, so fast wie eine Aufsicht bestellt von den Zehnten, von den sieben Zehnten, dass der Bischof nicht alles machen konnte, was er wollte. Es hat auch natürlich sehr viel Streit zwischen dem Bischof und dem Domkapitel, auch zwischen den Politikern im Oberwallis, also in den 17. und dem Domkapitel. Das sind also dramatische Sachen passiert. 21 von diesen Domherren haben in Valeria gewohnt und 4 haben Seelsorge in der Stadt sitzen können. Später, ja, vielleicht ist es gut, wenn man sagt, wie die gelebt haben. Die haben ihre Freunde gehabt. Wie es im Oberwallis heutzutage in den Pfarrien noch Freunde gibt, haben die Domherren Freunde gehabt. Und mit der Zeit sind die Freunde natürlich kleiner geworden und hat man immer alle können, ernähren und dann hat man ein paar Domherren abgeschafft. Später, wenn sie die politischen Aufgaben nicht mehr haben, wahrgenommen, weil eben die Politiker ihre eigenen Wege gegangen sind, ist doch der Domdekan dennoch in den Landratssitzungen dabei gewesen. Der Bischof hat 4 Sitze gehabt, das Domkapitel, glaube ich, 2. Dann hat aber das Domkapitel immer noch die Aufgabe gehabt, den Bischof zu wählen. Das war damals so gewesen, dass die Vertreter im Landrat Vorschläge gemacht haben, die dem Domkapitel gegeben haben. Die Vertreter waren im Schiff von der Kathedrale und die Domherre in der Sakristie. Dann kam die Liste aber, die Domherre, haben darüber abgestimmt und haben den Gewählten grad sofort auf der Kanzel verkündigt.
Das ist natürlich heute nicht mehr so, oder?
Das ist heute nicht mehr so. Das ist 1917, wenn der neue Kodex Kirchenrecht ist zusammengestellt worden, ist das alles abgeschafft worden. Die Grossräte mussten verzichten und das Domkapitel musste verzichten.
Ihr betet euch regelmässig heute noch zusammen beten, glaube ich, die Domherren.
Jetzt ist die Aufgabe vom Domkapitel eigentlich nur mehr die Verschönerung von der Gottesdienste in der Kathedrale und das gemeinsame Gebet für die ganze Diözese. Wir kommen also jeden Tag um 5:45 am Morgen in der Kathedrale zusammen, die da Matutin und Laudes beten. Nachher haben wir eine Messe und nach der Messe geben wir an eine tägliche Arbeit.
Muss halt immer das Domkapitel haben, doch viel Gieter. Stimmt das? Und ihr die so für allerlei kirchliche Zwecke einsetzen?
Die Gieter sind also zwei Teile eingeteilt. Das sind zuerst einmal die Pfründe von jedem Domherren. Die Pfründe besteht aus so und so viel Quadratmeter Rebe. Und dann gibt es einen gemeinsamen Besitz. Das braucht das Domkapitel für den Unterhalt von der Hieser, also von der Kathedrale, von Valeria und so weiter. Häufen Besitz sicher, aber ihr wisst ja auch, dass die Landwirtschaft heute nicht so rentiert, nicht einmal mehr der Wein. Und dass es sehr schwer ist, dass ein Haufen Boden braucht, für einen Domherr richtig zu besolden.
Ich weiss jetzt zufällig, dass ihr euch zum Beispiel die engsten Mitarbeiter vom Bischof die bezahlen. Das ist also sicher eine ganz gute Sache. Und das vermögt ihr in dem Sinn gut anwenden. Ich hätte aber noch eine Frage. Wie seid jetzt ihr gewählt worden? Der Bischof hat eben, glaube ich, nur bestätigt.
Ja, also das Domkapitel ist das Ens Ase, das ist selbstständig. Das ist dann wahrscheinlich eine kirchliche Stiftung, würde ich sagen. Die ist unabhängig vom Bischof. Der Bischof kann sie nicht absetzen und kann sie auch nicht aufheben. Das ist eine Gemeinschaft, die für sich lebt und die eigene Aufgabe hat und sich selber konstituiert. Ich bin von den Domherren gewählt worden und der Bischof hat das bestätigt.
Ihr als Domdekan, hättet Sie da spezielle Aufgaben im Rahmen des Domkapitels oder gegenüber dem Bischof?
Ja, wir haben alle unsere eigenen Aufgaben und der Domdekan ist einfach so wie der Präsident, so primus inter pares, die Sitzungen leiten. Wir kommen einmal im Monat oder weniger, je nach Bedürfnis, kommen wir zusammen, die sogenannte Kalender. Das sind, heisst so, weil im römischen Kalender der erste Tag vom Monat die Kalender sind und am ersten Montag im Monat kommen wir grundsätzlich zusammen in den sogenannten Kalender. Das setze ich vor, also das tue ich vorbereiten und bringe die Probleme auf das Tapet und dafür sorgen, dass sie erledigt werden.
Habt ihr, wenn ein Bischofwechsel eintritt oder so etwas, habt ihr da auch irgendeine Funktion?
Das war früher, dass das Domkapitel die Diözese geleitet hat oder wenigstens der Mann abgestimmt hat, was der Bischof ersetzt hat, wenn der Bischof gestorben oder weggezogen ist. Das ist leider nicht mehr der Fall.
Herr Domdekan Dr. Paul Werle, merci vielmals, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid und ihr gesagt habt, was die Domherren in Sitto machen und im Besonderen ihr. Ich wünsche euch neben Niveau Amt alles Gute. Danke euch, dass ihr schon morgen, Viertel ab 6 Uhr, für uns alle ein Wort in petto und alles Gute. Merci vielmals.
Merci, Herr Krichting.